Willkommen zum Snogstyling Podcast, ob Amazon FBA oder Shopify. Wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romy,
Johannes oder noch besser mit richtig geilen Interviewgästen.
Let's go!
So Leute, es ist ein Sonntag. Wir sind im Snox Coffee und ich stand hier eigentlich eher heute als Privatperson draußen, ganz gechillt. Dann hat mich der liebe Frederik abgefangen, hat gesagt, Digga, hast du mal kurz einen Moment Zeit? Du supportest auch andere Startups. Habe ich gesagt, bin ich sofort am Start, bin ich bereit. Ich war selber in einer Situation wie ihr vor 4, 5, 6 Jahren irgendwie, wo ich eine Idee hatte. Meine erste Idee war ja meine Trinkspiel-App und da habe ich auch Geld gesucht und so. Und Frederik, du kamst auf mich zu und hast gesagt, ich werde Bierpong revolutionieren. Was ist deine Idee?
Ja genau, also es geht eben darum zu sagen, wir versuchen einen Becher zu designen und damit eben das Spiel zu revolutionieren. Wir haben angefangen auch selbst aus einem Bierpong-Abend.
Geil.
Haben gesagt, yo, wie können wir das einfach cooler, besser, geiler machen?
Und was hat dich genervt beim Bierpong?
Es hat mich einfach genervt, dass, sagen wir, wir haben einen warmen Kasten geholt. Wir sind Studenten, sind auf die Neckarwiese gegangen hier in Mannheim.
Safe. Ich auch immer.
Genau. Und dann war einfach das Ding, ey, scheiße, das Bier ist nicht kalt. Was machen wir jetzt? Stellen wir es in den Fluss, warten jetzt 2 Stunden, bis es kühl ist. Bringt auch nichts. Also gucken wir, dass wir den ganzen Bums irgendwie kühl kriegen. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann machen wir es doch so. Ein bisschen Vorbereitung muss man betreiben. Wir designen einen doppelrandigen Becher.
Und der steht hier auch.
Der steht hier auch, genau. Der Prototyp ist da. Und letztendlich geht es jetzt einfach darum, mit diesem doppelrandigen Becher kann man eben Wasser reinfüllen. Den kannst du vorher in die Tiefkühler legen.
Hier, den da?
Genau, ja.
Okay, und da fülle ich jetzt Wasser rein für die ganzen Zuhörer. Das ist jetzt ein großer Becher quasi und ein kleiner Becher kommt innen rein.
Genau, richtig.
Und in den Zwischenraum kommt dann Wasser oder Eis?
Wasser reicht,
oder?
Genau. Weil wir haben erst angefangen zu experimentieren, haben gesagt, okay, wir können die Kühlflüssigkeit aus dem Kühlpack nehmen. Aber da hattest du wieder das Problem gehabt, was ist, wenn dieses Ding wirklich mal kaputt geht? Wir wollen ja damit keinen vergiften, ja? Und der Nachhaltigkeitsaspekt wäre damit auch nicht erfüllt gewesen. Dann haben wir gesagt, okay, gut, überlegen wir. Und dann habe ich mit meinem Cousin tatsächlich telefoniert.
Der hat gesagt, das kennen wir doch.
Ich bin Chemiestudent, gib mal her den Bums. Und er hat gesagt, yo, mach doch einfach Wasser rein. Von der Wärmekapazität her ist es top. Ja, und dann haben wir gesagt, ey, Wasser hat jeder zu Hause, das ist super einfach, das können wir so machen. Und deswegen, ja, füll da Wasser rein unten.
Und das funktioniert? Habt ihr schon mal ausprobiert?
Das funktioniert komplett.
Also ich kann jetzt auf die Neckarwiese gehen, irgendwie mit meinen Studentenkollegen und kann richtig geil Party machen, weil endlich mein Bierpong gekühlt ist.
Genau.
Ich kenne das bei uns im Büro, ist auch so. Wir haben ungefähr immer so 5 Bier kalt liegen und die erste Bierpongrunde macht dann noch Spaß, weil es kalt ist. Genau. Und dann die zweite wird es irgendwann so richtig eklig, weil es so richtig warm ist. Geil, wo steht ihr jetzt mit eurem Unternehmen, mit eurem Startup oder generell mit der Idee?
Ja, das Ding ist jetzt halt, wir sind wirklich am Anfang. Wir haben den Prototyp jetzt eben vollends entwickelt.
Mit einem 3D-Drucker hast du
heute. Mit einem 3D-Drucker, genau. Das ist jetzt mittlerweile auch unser exklusiver Produzent. Der übernimmt die ganze Produktion für uns. Und letztendlich geht es jetzt halt einfach darum, Kapital ranzuschaffen. Wir brauchen eine Spritzungsform. Ohne das wird es nicht laufen. Und ja, das sind am Ende des Tages halt eben...
Du brauchst wie viel Geld?
25.000.
25.000 und also du suchst jetzt einen Investor, der quasi die 25.000 dazu gibt. Wie viel Prozent würdest du abgeben?
Ich würde aktuell wahrscheinlich 10-15% abgeben.
Okay. Und wie kann man dich erreichen am besten?
Am besten Instagram, DMs sind immer offen.
Okay, wie heißt du auf Instagram?
Frederik.redmann.
Okay, also Leute, in den Shownotes ist es auf Frederik.redmann, hast du gesagt, gell?
Richtig.
Genau, wenn ihr Bock habt auf das Startup oder irgendwelche Tipps habt, dann haut Frederik an. Geil, dass es jetzt hier so spontan geklappt hat und allen Zuhörern viel Spaß jetzt mit der Folge.
Ich danke dir.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Snogstyling Podcast. Heute mit dem lieben Alex von Rosenthal. Ich glaube, wir sind uns begegnet das erste Mal schon vor einer ganzen Zeit, so ich schätze mal 1,5, fast 2 Jahre oder so.
Ja, das kann sein.
Du hast mir irgendwann mal auf LinkedIn geschrieben und meintest, hey, wir bräuchten Hilfe bei Amazon.
Das stimmt.
Dann bin ich irgendeinen Nachmittag bei euch vorbeigekommen. Man muss sagen, unsere Büros liegen eigentlich, ihr habt jetzt ein neues, liegt auch quasi neben unserem, aber 2 Straßen auseinander. Und ihr wart vorher schon auf Amazon, ne? Und dann haben wir aber mal so richtig dann alle Produkte online genommen und seitdem geht's Rosenthal auch auf Amazon.
Genau, wir haben es selbst probiert mit Rosenthal, mit Amazon. Das war, glaube ich, vor 3 Jahren das erste Mal. Und ganz ehrlich gesagt, hat nicht gut geklappt. Und dann haben wir wieder die Artikel rausgenommen, haben nichts mehr drüber verkauft. Und da ich so ein bisschen Johannes verfolgt habe, habe ich ihn angeschrieben. Kennst du jemanden, der da uns irgendwie helfen kann? Ja. Hat er gesagt, na klar, hier Snox Salting, Romy, schreib sie direkt an. Und so sind wir in Kontakt gekommen und seitdem läuft unser Amazon endlich hier wie eine Rakete.
Ja, sehr cool. Für alle, die noch nicht wissen gerade, worüber wir eigentlich hier sprechen, die, ich glaube, die meisten mittlerweile schon, ich glaube, im letzten Jahr habt ihr so einen richtigen Hype bekommen, zumindest jetzt so aus meiner Wahrnehmung. Was ist Rosenthal genau, was macht ihr?
Genau, Rosenthal ist die Clean Beauty Brand mit Fokus auf Heilstein und so ziemlich jeder, der auf Instagram irgendwie abhängt, kennt bestimmt unsere Roller, die wir seit 2 Jahren da richtig über Influencer pushen. Und seit letztem Jahr machen wir dann auch Skincare-Produkte, die alle natürlich sind und deswegen Clean Beauty. Genau, ja.
Ja. Heilsteinroller, ich glaube auch, jetzt falls bei jemandem immer noch nicht klingelt, ich glaube spätestens, wenn man es beschreibt, es ist quasi ein Roller, mit dem du über dein Gesicht fährst. Am besten legt man den in den Kühlschrank, ne? Manche legen den, glaube ich, sogar ins Eisfach.
Genau, das ist so der Special-Tipp, den wir immer rausgeben. Ja. Weil der Heilstein, also Rosenquarz, ist im Prinzip der Bestseller, weil ist pink, alles was pink ist, funktioniert super auf Instagram und natürlich die Wirkung ist großartig. Und im Prinzip aus Rosenquarz ist ein Roller mit ein kleines Ende für die Augen, großes anderes Ende für die Wangen und Stirn und den legt man dann in den Kühlschrank, rollt sich von der Mitte nach außen im Gesicht. Und dadurch kriegt man quasi diese Puffy Eyes, diese zum Beispiel kennt man montags morgens, man ist noch relativ müde, sieht, die Augen sind noch ein bisschen angeschwollen, Rolle aus dem Kühlschrank, rollen und es ist einfach so wie so ein Selbstspa, so ein Selbstspa.
Ja. Wie funktioniert das genau? Die Lymphflüssigkeiten werden zurückgedrückt, oder? Das ist die Wirkweise und dadurch nimmt man besser die Hautpflege auf?
Genau, das ist im Prinzip, du musst dir vorstellen, die Lymphflüssigkeit im Gesicht oder generell im Körper kann nicht automatisch ablaufen. Mhm. Das heißt, die Mechanik ist, man drückt sie wieder mit dem Roller, man rollt sie wieder zurück ins Lymphsystem. Dadurch hat die Haut quasi, wird sie quasi gereinigt von den schlechten Lymphabflüssen und hat wieder quasi mehr Platz zum Atmen und kann sich so selbst auch reinigen. Das funktioniert quasi im Kleinen mit dem Roller.
Ja.
Und das neue Hype-Tool, unser Gua Sha.
Ja.
Und das ist im Prinzip von der alten traditionellen chinesischen Massage. Gua Sha kennt man. Wenn man Bilder googelt, absolut schlimme Rücken sieht man da, alles blutrot. So sieht das Gesicht nicht aus. Mhm. Aber man sieht sofort die Wirkung. Das Gesicht wird relativ rot und man sieht direkt, wie das Gesicht arbeitet. Mhm. Und das finden einfach die Kundinnen auch extrem nice, weil sie sofort den Effekt von dem Produkt sehen, wie dieser Glow, dieser Rosenthal-Glow quasi direkt zustande kommt mit einem, keine Ahnung, 5-Minuten-Treatment.
Ja. Wenn man die Roller sich anschaut, sieht man ja sofort, man hat irgendwie, wie viele unterschiedliche Steine gibt es. Am Anfang gab es, glaube ich, wahrscheinlich einen, dann gab es 5 und mittlerweile sind es fast 10, oder?
Wir haben mit 3 Stück angefangen, im Prinzip für jede Linie ein. Das eine ist im Prinzip für Hydration, ist der Rosa. Der Rosenquarz, dann haben wir den Schwarze Jade, das Anti-Aging und noch den Amethyst für unreine Haut. Mit den 3 haben wir gestartet und dann haben wir quasi die einzelnen Segmente noch verfeinert. Mhm. Wir haben dann nochmal extrem sensible Haut und haben dann Bergkristall, haben zu Weihnachten wieder drei neue Sachen rausgebracht und sehen da einfach, dass einfach der Need ab und zu mit so einem Special Drop von so einem Jade-Roller einfach auch gewünscht ist.
Okay. Ja, coole Geschichte. Wie seid ihr aber eigentlich drauf gekommen? Also das gab schon vorher, hast du gesagt. Gab es irgendwo den Moment, irgendeine Reise, irgendwo, wo ihr gesagt habt, ey, das brauchen wir auch in Deutschland? Weil ihr seid ja eigentlich total bekannt für die Roller.
Genau, wir haben ursprünglich angefangen mit, also ich erzähle einfach mal die Story, wie alles von Rosenthal angefangen hat. Wir haben angefangen mit einem Produkt, mit der Rosenwasser. Und man sagt, also oder ich sage im Prinzip, die Champagner des Rosenwassers ist in Bulgarien das sogenannte Rosental. Das sind quasi die perfekten klimatischen Bedingungen für Rosen zu wachsen und so weiter. Mhm. Und das heißt tatsächlich Rosental. Das ist quasi der Namensgeber von uns.
Das wusste ich gar nicht.
Und dann kam vor 4 Jahren, als wir das Ganze gegründet haben, kam halt dieser Hype von Naturkosmetik. Die Leute haben Ingredients hinterfragt und haben wir gesagt, komm, das machen wir jetzt auch und finden es nice. Ich habe mich schon mein ganzes Leben lang mit irgendwie Skincare-Produkten beschäftigt, habe jetzt nicht so irgendwie super schlechte Haut gehabt, eher so, so mit trockenen Stellen im Gesicht zu kämpfen. Mhm. Rosenwasser gelauncht, haben gesagt, wir können das, wir machen seit 4 Jahren Online-Marketing, kein Problem, gelauncht und es war natürlich komplett an den Kunden vorbei. weil es haben zwei Männer quasi ein Frauenprodukt gelauncht. Das war halt braune Flasche, schwarzes Etikett, überhaupt nicht ansprechend. Und so mussten wir so ein bisschen den Turnaround schaffen und mal wieder ein fancy, cooles Produkt, was wo du aber nicht das die 100. Creme, das 50. Rosenwasser und Co. bist. Und da waren Tung und ich, mein Co-Founder und ich, in Vietnam. Und da sind wir auf so einem Markt lang gelaufen und auf einmal ist es irgendwie 30 Grad, extrem hohe Luftfeuchtigkeit und ich gucke mir so, was dieser Händler so hat da an und es war da so ein Jade-Roller und ich konnte mir gar nicht vorstellen, wofür das ist und habe dann quasi ihn gefragt und er hat dann bei den 30 Grad mir den Roller ins Gesicht gedrückt und gerollt und ich war so fasziniert, dass der Roller quasi so kühl ist, trotz der ganzen Umstände und da habe ich gesagt, ey Tung, that's it. Nach Deutschland haben wir haben gesourced, die Steine kommen jetzt aus Südafrika, werden zusammengebaut und dann haben wir gesagt, okay, jetzt geht's los, richtig, wir haben ein richtiges USP-Produkt, keiner hat das andere und machen das mit einem coolen Packaging und mit Influencern dann.
Ja, ja, interessant. Ich glaube aber, das ist so die Erfahrung, die jeder macht. Jeder, dem wir auch irgendwie erzählen, ihr seid unser Kunde oder auch gerade irgendwie Typen, die sich dafür jetzt nicht so interessieren und dann irgendwie abends holen wir den Roller irgendwie aus dem Kühlschrank raus und dann fahren wir mit dem einmal übers Gesicht. Du siehst immer so diese Überraschung in den Augen, dass man damit tatsächlich nicht rechnet, selbst wenn er schon ein paar Minuten auf dem Tisch liegt und sich darauf einstellt.
Generell auch der Effekt, viele sagen ja, ah, das sieht nur toll aus, typisches Instagram-Produkt. Ehrlich gesagt, die meisten, fast alle Kundinnen, die den bestellen, die sind begeistert danach und sagen, sie wissen jetzt nicht unbedingt, ob es was bringt, aber für diesen Moment, für dieses Selbst, dieses Ritual, sich einfach diese Zeit zu nehmen, dafür lieben unsere Kundinnen das und wollen auch wirklich diese 2 bis 5 Minuten am Tag einfach sich die Zeit nehmen, um sich selbst das richtig zu praktizieren, dieses Ritual.
Glaube ich sofort. Nochmal zurück zu dem Rosenwasser. Wusstet ihr sofort, okay, da haben wir was falsch gemacht oder war euch sofort klar, was ihr falsch gemacht habt?
Uns war überhaupt gar nichts klar, was falsch gemacht war. Wir haben verschiedene Sachen dann getestet. Dann am Anfang haben wir komplett über Facebook Marketing gestartet, haben da verschiedene AB-Tests, haben am Shop geändert, haben total viel optimiert. Tung und ich kommen selbst vorher von einer Online-Dating-App, die wir mitgegründet haben.
Von Spotted, genau.
Kennt ihr vielleicht noch mit den ganzen Spotted-Fanpages auf Facebook?
Ich kenne das, glaube ich, von der Uni noch, oder?
Genau.
So, Typ, grüne Jacke, heute in der Uni-Bib A3 gesehen, hast mich angelächelt, meld dich doch mal, so, oder?
Genau, ja.
Ja.
So anonyme Nachrichten, die dann verfasst worden sind. Und davon sind wir dann weg in E-Commerce und müssen wir ganz ehrlich sagen, wir hatten gar keine Ahnung von E-Commerce. Wir haben es uns einfacher vorgestellt, als es war, haben dann uns super da reingefuchst und hatten das erste Jahr halt im Prinzip fast alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Nur haben wir dann gesagt, okay, wir machen weiter, waren so selbstreflektiert, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen einfach quasi den Fehler im System finden und haben dann quasi alles gechallenged, was es gab von Webseite, Packaging, Produkt an sich und so kamen wir dann auf einmal zu uns, wir haben dann, ich glaube, nach 1,5 Jahren komplette Corporate Design neu gemacht, kompletten Relaunch gemacht. Seitdem haben wir unsere Farben, seitdem haben wir unsere Philosophie. Das passt alles jetzt. Das war vorher einfach so ein bisschen zusammengewürfelt, wirklich so, weil unser Motto ist im Prinzip direkt einfach mal machen. Aber da hätten wir uns quasi ein bisschen zurücknehmen, ein bisschen mehr in die Konzeption und das hätte, glaube ich, viele Pains quasi erspart.
Ich glaube, man ist halt manchmal einfach ungeduldig dann, vor allem wenn irgendwas schon mal nicht funktioniert hat und dann hat man eine Idee und ist sich irgendwie sicher, die schlägt ein, dann will man halt einfach in die Umsetzung gehen. War das so? Ihr habt den Roller gesourced, seid zurückgekommen, habt den gesourced, der kam an, habt den online genommen, quasi auch wahrscheinlich direkt mal mit Facebook-Marketing und so beworben und der hat sofort eingeschlagen?
Genau, ja. Wir haben viel zu wenig bestellt von dem Roller und wir haben im Prinzip gar nicht diese Langzeitwirkungen auf den Roller, auf den Stein, auf Metall und Stein und Bart und Wasser quasi. Das haben wir gar nicht getestet. Wir haben gesehen, Produkt cool,
ja,
gesourced, verkauft.
Wie viel hattet ihr bestellt?
Ich weiß es gar nicht. Es waren damals ganz klein, 500 Stück oder ja, so. Und dann kamen dann die Rücksendungen von wegen Metall oxidiert. Du hast irgendwelche schwarze Ablagerungen irgendwie in den Köpfen. Bis wir dann das Produkt haben wir ein Jahr lang weiterentwickelt, dass eben das nicht mehr passiert, mhm, weil du willst, wenn du quasi so viel Geld für ein Produkt ausgibst, mhm, willst du halt auch, das muss es einfach passen. Das hat jetzt eine spezielle Legierung, dass einfach die Oxidation nicht passiert von dem Metall. Das hat so eigene, wie so Kugellager, mhm, dass da auch sich keine Ablagerung bildet und immer das Rollen smooth ist.
Ja.
Und das hat im Prinzip nochmal ein Jahr lang dann gedauert, wo wir immer kleine Drops quasi gemacht haben, mhm, waren quasi immer ausverkauft, mhm, und hatten dann den unheimlichen Pain, die Produkte, also quasi so viel einzukaufen, um dann quasi den Markt bedienen zu können. Wir waren da immer so ein bisschen pessimistisch gewesen, weil wir es gar nicht erwartet hätten, dass es so einschlägt.
Mhm. Und dann kam Skincare dazu. War das so die logische Schlussfolgerung oder war das irgendwann der Punkt, dass ihr dachtet, das ist ein Trendprodukt vielleicht und wir wollen uns darauf vorbereiten, dass da irgendwann auch mal die Grenze erreicht ist oder dass vielleicht auch einfach jeder, ich weiß nicht, habe ich durchschnittlich als Kunde, hat euer Kunde durchschnittlich ein Roller oder hat er drei Roller?
Genau, durchschnittlich wurden bisher, glaube ich, so 1,7 Roller gekauft pro Kundin, mhm, was viel mehr ist, als wir gedacht haben. Mhm. Die Roller werden verschenkt. Das ist das perfekte Geschenk, ja, an Weihnachten oder Geburtstag gewesen am Anfang.
Ich habe schon zwei bekommen und die wussten nicht, dass wir Kunde von euch sind.
Ja, und dann haben wir halt auch gesagt, wir wollen das nicht nur als irgendwie so einen kurzlebigen Trend, sondern, ja, wir wollen das als wirkliches, reales Ritual in den Alltag etablieren. Und da müssen wir einfach auch Produkte liefern, wo wir dann auch Stück weit garantieren können, dass dieser Effekt einfach entsteht, dass die Haut straffer wird dann auf Dauer. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt noch ein Hyaluron, wir machen noch ein Öl, um einfach die Produkte besser einarbeiten zu können. Und dann war die logische Schlussfolgerung, wir machen halt die kompletten Linien von Reinigung, Pflege, Anti-Aging und Co.
Ja, krass. Ja, sehr interessant. Ich glaube, als wir dazu gekommen sind, da habt ihr die ersten Produkte dazu gelauncht, gerade diese Cognac-Sponges, die gab es schon zu dem Zeitpunkt, Hyaluron hat gerade angefangen und mittlerweile, ich glaube, wie viele Produkte haben wir im Seller Central? Ich glaube 40?
Ja, bis 50? Das kann schon sein. Und dann haben wir noch Sets,
ja,
und die sind dann, also mit allen, ich glaube, ERNs haben wir insgesamt 120 oder 130. Wir probieren immer wieder neue Sets aus, was funktioniert gut zusammen, was nicht. Und sind da einfach komplett im AB-Testmodus. Verschwinden auch mal wieder neue Sets, die ganz neu gelauncht worden sind.
Ja.
Und wollen quasi mehr noch in diesen ganzen Serien denken, dass wir von einer Creme, die eine ist halt dann quasi für Trockenhaut, die andere für unreine, dass du dir auch gar keine Gedanken machen musst. Du hast quasi die grünen Produkte im Bad und jedes grüne Produkt passt einfach für deine Haut. Zu 90% so, ne?
Ja. Wie viel geht über Sets tatsächlich, also von eurem Umsatz so prozentual und über Einzelprodukte?
Der Umsatz über Sets dürfte auf jeden Fall über 50% sein.
Okay, dann kann man sich, glaube ich, auch ungefähr ausrechnen, was euer Warenkorb ist. Also,
also der ist relativ hoch, glaube ich. Das haben wir eigentlich ganz gut gemacht, dass wir die Sets da direkt zusammengebaut haben, weil du kannst ja, also der Roller ist ja auch dafür perfekt geeignet, um ein Serum zum Beispiel einzuarbeiten.
Ja.
Und dadurch, dass du das rollst, das Serum oder das Öl, siehst du, das öffnen sich quasi die Poren und es nimmt viel besser quasi den Stoff auf und es verdunstet nicht nur einfach auf der Haut, sondern es geht tatsächlich auch in die Haut rein, dort, wo es quasi sein soll.
Ihr macht ja super viel über Instagram-Marketing, über Influencer-Marketing und ich glaube, ihr habt einen riesen Vorteil im Vergleich zu uns. Bei Snox, euer Produkt ist erklärungsbedürftig. Und ihr könnt irgendwie einen Effekt zeigen und ein neues Produkt und irgendwas, bei dem ich im Bett denke, wenn ich das anschaue, ach krass, ja, das brauche ich. Wir kommen irgendwie so immer an die Grenze, dass man sagt, jetzt zeigen, wie ich mir irgendwie Socken anziehe, das macht jeder morgens. Da denkt jeder, ja, okay, gut, die rutschen jetzt vielleicht nicht, aber so. Instagram-Marketing ist mit euer wichtigster Channel oder vor allem Influencer-Marketing, oder?
Aktuell ist Performance-Marketing noch das größte Anteil, aber Influencer ist halt super schwer zu skalieren. Wenn du mich gefragt hättest vor 3 Jahren, Alex, was mit Influencer-Marketing, hätte ich gesagt, das gibt's nicht, funktioniert nicht. Mhm. Weil wir einfach keine Ahnung hatten, wir haben die falschen Influencer gebucht, wir haben kein richtiges Storytelling gemacht, einfach Produkt, Rabattcode, fertig. Mhm. Hat nicht funktioniert. Deswegen haben wir es dann auch wieder eingestampft gehabt, haben es dann vor einem Jahr richtig nochmal gestartet. Mhm. Und seitdem skalieren wir das langsam und das ist im Prinzip dort, wo wir hinwollen mit dem Storytelling. Mhm. Es ist halt, du hast, auf der einen Seite ist es halt gut, dass man das Produkt erklären muss.
Ja.
Das ist aber auch gleichzeitig wieder die Schwierigkeit, weil je komplizierter im Prinzip ein Produkt ist, zum Beispiel der Roller, ist ja noch ein bisschen selbsterklärend. Mhm. Der Gua Sha, da musst du schon, da brauchst du wirklich gute Content Creator, die wirklich das Briefing dann von uns auch so umsetzen können, mhm. weil da ist wirklich so im Detail liegt dann der Teufel, dass man das dann auch wirklich so umsetzt, wie das funktioniert, ne? Und nicht einfach hin und her.
Einfach ein Bild im Gesicht.
Genau, ne? Und die Leute machen es nach, fragen, warum sagt der eine Influencer so, der andere so. Mhm. Da ist extrem wichtig, dass wirklich die Anwendung on point ist.
Was war der Key, dass du gesagt hast, wir sind jetzt nochmal richtig angegangen? Ich kann mich erinnern, dass du am Anfang mal zu mir gesagt hast, das muss in der Phase quasi gewesen sein, als ihr das erste Mal probiert habt und gesagt habt, dass es nicht so gut funktioniert hat, dass ihr manchmal morgens, das ist mir im Kopf geblieben, dass ihr montagmorgens die Zahlen ausgewertet habt und im Team habt raten lassen, was hat gut funktioniert, welche Kooperation und welche nicht, und es immer komplett falsch war.
Genau, das kannst du gar nicht richtig einschätzen. Wir haben wirklich quasi Auswertungsverbot gehabt, der Discounts, zumindest ja. bis Montagmorgen.
Ja.
Haben uns dann hingesetzt im Influencer-Marketing und ich noch und haben dann wirklich gesagt, okay, jetzt mal bewerten wir die ganzen Stories. Mhm. Wie war der Content? Was würdet ihr sagen? Hier top, flop oder geht so? Und das war wirklich immer absolute Überraschungskiste.
Ja.
Und deswegen sind wir noch viel mehr dann quasi ins Detail eingestiegen, haben uns aber auch nochmal Expertise reingeholt durch ein Hiring von unserem größten Konkurrenten aus dem Influencer-Marketing, mhm. die dann das Ganze jetzt noch mehr zahlenbasiert, KPIs-basiert aufgebaut hat. Und seitdem skalieren wir auch Monat für Monat immer mehr und haben aktuell dasselbe Budget wie im November zu Black Friday und Co.
Krass.
Und das war so die Challenge, die das ganze letzte Jahr gewesen, das zu skalieren, weil es ist einfach meistens eine Blackbox. Und wir haben gesehen, mit gutem Content, maßgeschneiderte Produkte auf den jeweiligen Influencer, das muss halt der Influencer-Manager muss so den Influencer und seine Community kennen, dass quasi genau gewusst wird, welches Produkt machen wir wo. Und dass wir nicht die Strategie, die wir immer hatten am Anfang letzten Jahres, Bestseller-Produkt einfach überall und uns dann wundern, warum läuft es, warum nicht, sondern wirklich für die Community das Produkt.
Ja, interessant. Ich glaube, die meisten sagen immer, geht auf Mikroinfluencer, Mikroinfluencer, Mikroinfluencer. Vielleicht folge ich nicht genug Mikroinfluencern. Wenn ich jetzt aber mal so von außen schaue, habe ich das Gefühl, ihr geht eher so auf die Großen. Also ich sehe oft Caro Dauer, Lena Gerke. Habt ihr da einfach eine andere Strategie oder habt ihr tatsächlich auch viele Mikroinfluencer und habt ihr einfach einen guten Mix?
Genau, auf den Mix kommt es auf jeden Fall drauf an. Es ist halt, Mikroinfluencer sind halt quasi nicht so große Investments. Und dadurch, dass wir quasi schon sehr, sehr viele Influencer-Kooperationen hatten, einfach auch die Database da relativ groß ist, können wir schon relativ confident auch sagen, wer vielleicht eher zur Marke passt und wer nicht. Mhm. Mikroinfluencer, wenn du nicht ein skalierbares Affiliate-System irgendwie hast, sage ich, bin ich kein Fan von, weil der Content ist zwar nochmal ganz anders als von den Großen, aber es ist schwierig zu skalieren. Also du brauchst, wir sind aktuell im Influencer-Marketing, glaube ich, 9 oder 8 Personen.
Wie viel seid ihr insgesamt?
Insgesamt 26 aktuell.
Also quasi Drittel?
Genau, ja. Und wir machen noch nicht so arg viel Micro-Influencer. Mhm. Wenn wir jetzt noch mehr da reingehen, müssen wir mindestens doppelt oder dreimal so viel Manpower da reinholen, um das ist einfach zu viel Zeit, die ein Marketing-Manager da verbringen muss für das ganze Onboarding, für den ganzen Prozess. Da muss man im Prinzip die Prozesse extrem gut automatisieren und die Micro-Influencer sind genauso in der Performance variabel wie die Großen.
Also einfach weil quasi Onboarding, meinst du, die anschreiben, alles mit denen regeln, bis es tatsächlich zur Kooperation kommt, dauert genauso lange, nur braucht ihr bei Mikroinfluencern 10, um auf das Umsatzlevel zu kommen, wie von Caro Dauer.
Oder 100 vielleicht sogar.
100 sogar.
Und das ist einfach die Challenge dabei. Da braucht man einfach Manpower und es ist halt viel schwieriger, diese Masse an Content-Creatern dann quasi auch zu managen, als dann quasi der Fokus auf irgendwie 20, 30 Stück.
Ja.
Da verwechselt man auch Sachen. Es ist wirklich sehr, sehr anstrengend, gerade in so Sale-Aktionen, die dann alle zu aktivieren, dass sie dann auch alle Zeit haben an dem Datum, ist schon schwieriger als einfach mit dem Großen. Dann, deswegen gehen wir schon auf ganz klar auf Makro und haben da quasi auch wie so eine Unicorn-Challenge, wo es dann für die Marketing-Manager nochmal Boni gibt für definierte Influencer, mit denen wir zusammenarbeiten wollen.
Ja. Wer sind die Größten? Caro Dauer, Lena Gerke.
Genau, das sind, glaube ich, so die beiden Größten. Wir hatten jetzt vor 2 Wochen Melina Sophie. Sie ist eher YouTuber, über YouTube gewachsen. Und haben auch Leonie Hanne. Wir haben im Prinzip mit allen Großen in Deutschland, glaube ich, schon zusammengearbeitet und wollen das Ganze jetzt auch international größer machen. Also dieses Jahr ganz klarer Fokus Internationalisierung weiter vorantreiben und das, was wir quasi in Deutschland geschafft haben, diese Trends in anderen Ländern auch zu etablieren, weil es gibt keine Marke, die es dort geschafft hat, quasi das mit den Rollern zu etablieren.
Ja. Bei den Influencern, wie ist es? Oder bei eurem Influencer-Marketing, eure Erfahrung. Gibt es bei euch auch den Case, ein Influencer läuft super, über Wochen, Monate, macht regelmäßig und plötzlich bricht es einfach ein?
Genau, ja, das passiert immer wieder. Spielen ganz viele Sachen rein. Wer wurde vorher gepostet? Man muss wirklich der Person followen und muss das verstehen, was da gerade los ist. Mhm. Und wenn gerade auch irgendwie, es ist irgendwie zum Beispiel jetzt Frühling, die Haut wechselt zum Beispiel und es wird die letzten 2 Wochen von öliger Haut gesprochen und dann würden wir quasi jetzt eine Creme pushen, die extrem fettig ist. Dann ist es wieder nicht nachvollziehbar, fehlt die Authentizität. Mhm. Deswegen, man muss das extrem verfolgen. Wetter, ganz klar, spielt auch immer rein, wenn irgendwie an dem Tag super Wetter ist, Lockdown ist vorbei, die Leute gehen einfach dann samstags shoppen, treffen sich wieder.
Ja.
Und da geht natürlich die Screentime im E-Commerce absolut zurück.
Ja.
Und dementsprechend performt halt der jeweilige Poster nicht.
Pfeift ihr dann manchmal auch Kooperationen zurück, dass ihr dann zum Beispiel am Wochenende sagt, ey, heute ist Superwetter, morgen ist auch Superwetter geplant oder dein Content, tut uns leid, lass eine Woche verschieben, aber dein Content diese Woche passt jetzt null zur Kooperation und macht das unglaubwürdig?
So spontan kann man die Sachen nicht verschieben. Mhm. Also wir versuchen ab und zu ein bisschen da einzugreifen, aber wenn da was fixiert wurde und nicht irgendwie ein besonderer Grund von unserer Seite, irgendwie Stock-Issues und so weiter vorliegen sollte, dann können wir den Post nicht verschieben.
Okay, aber dann bedeutet es auch manchmal,
da muss man halt in den sauren Apfel beißen.
Manchmal guckst du morgens in die Wettervorhersage und denkst, oh scheiße.
Ich bin der einzige Mensch, der sich immer freut, wenn es regnet, wenn gerade Sale-Time ist. Jetzt auch vor Ostern gewesen, alle haben auf Sonne gewartet.
Ja.
Und ich war einfach happy, dass es gerade wieder kalt geworden ist, weil dann geht Screentime höher, E-Commerce geht hoch und es funktioniert.
Ja. Internationalisierung hast du gerade schon angesprochen. Welche Märkte habt ihr euch da vorgenommen?
Wir haben die letzten 3-4 Monate schon ein bisschen was getestet im Performance-Marketing und haben uns jetzt auf Polen eingeschossen.
Mhm.
Und,
warum Polen?
Weil die Zielgruppe im Prinzip ähnlich von Deutschland ist. Also die typische Polin ist im Prinzip ähnlich der Deutschen, sage ich mal. Mit auch wie Instagram funktioniert, die Influencer-Welt. Klar, der Warenkorb ist nicht so hoch wie in Deutschland. Wir versuchen das Shipping, dadurch, dass es Nachbarland ist, geht auch relativ schnell. Wir haben weniger Probleme mit Zoll, also gar keine Probleme mit Zoll wegen EU.
Mhm.
Deswegen ist UK nicht mehr so attraktiv, weil wir da einfach Lösungen finden müssen für den ganzen Zollapparat. Es dauert einfach viel länger, da die Produkte rüber zu schiffen. Und deswegen haben wir gesagt, probieren wir einfach Polen und haben uns natürlich auch so ein bisschen umgeschaut, wo ist die Konkurrenz, und die sind ja auch nicht dort, weil es schlecht läuft.
Ja, ja. Und da dann aber vor allem Online-Shop, Performance-Marketing und erstmal nicht der Einzelhandel, weil in Deutschland macht ihr auch viel über den Einzelhandel, ne?
Genau, ja. Das war und ist immer noch unsere Kernkompetenzen. Mhm. B2B wollte ich von Anfang an mit dazu machen, weil ich sage, von der kompletten Marketingphilosophie brauchst du auch den Offline-Touchpoint. Mhm. Weil als Skincare-Brand brauchst du viel Trust von den Kundinnen, und den müssen wir am Anfang einfach einsammeln über Touchpoints mit Flaconi, war es damals, Zalando Beauty, wir sind in jedem Douglas, Sephora und Co. und bauen das immer noch weiter aus. Finde ich absolut wichtig. Aber im Ausland sind wir, also in Polen zum Beispiel jetzt nicht, aber wir sind mit Douglas international, haben wir einen internationalen Vertrag, sind in Spanien, sind in Portugal, sind in Österreich und launchen wahrscheinlich in Frankreich, in Holland im Q3.
Wie läuft das an, oder beziehungsweise wie sind eure Erfahrungen, wenn ihr sagt, ihr seid in Spanien im Douglas, aber macht ihr Performance-Marketing da?
Ja, es läuft so ein bisschen mit, ja, aber es ist jetzt gar kein Fokusmarkt. Die machen selbst Marketingkampagnen, da über WKZ kannst du selbst buchen, bin ich kein Fan von, weil wir sind so eine junge, moderne Marke, da sind eigentlich die B2B-Leute froh, wenn sie uns haben, weil wir werden angeschrieben, dass die Rolle halt einfach, in Deutschland funktioniert quasi im Douglas ist relativ gut.
Ja.
Und dann die vernetzen sich mit ihren internationalen Kollegen und sagen, ja, tauschen sich ein bisschen mit ihren Zahlen aus, und deswegen schreiben die uns an und deswegen bieten die uns auch direkt Marketingdienstleistungen innerhalb deren Plattform, direkt am Point of Sale, dann auch im Shop, wenn sie wieder offen sind, ist ja auch in Spanien absolut kritisch.
Ja.
Aber dann kommen ganz neue Herausforderungen mit dem Lager dort. Das ist lang nicht so zuverlässig wie in Deutschland, das Warehousing.
Habt ihr für jeden Marktplatz dann jemand? Weil man muss ja sagen, 26 Leute ist noch relativ kompakt, ne, so als Team.
Genau, den kompletten B2B-Apparat mache ich noch nebenbei.
So abends von 9 bis 11. So
zwischen Tür und Angel. Nee, ist mein Baby da, ja, quasi. Und es ist auch extrem wichtig, diese Kundenbeziehung, dass derselbe Ansprechpartner einfach über lange Zeit, weil, ja, wir sind in so einem Premium-Segment dann bei den jeweiligen, wir haben so ein großes Volumen, wenn dann ständig wechselnde Ansprechpartner sind, kommt überhaupt nicht gut an. Ich kenne es am besten, mache den besten Sales-Pitch da im Prinzip und bin aber gerade auf der Suche, ne, falls irgendjemand Lust hat da draußen. Wir suchen noch jemanden für B2B-Sales, Key-Account-Management, und braucht da auf jeden Fall Unterstützung, weil das kann ich halt nicht mehr nebenbei machen.
Ihr habt letztes Jahr, wenn man so ein bisschen aufmerksam die News verfolgt hat, auch ein bisschen Venture Capital eingesammelt, ne? Mhm. Es sind damit auch so ein bisschen die Visionen gewachsen, und ihr habt gedacht, okay, wir machen das noch und das noch, oder hattet ihr ganz klar die Vision und habt dann gesagt, okay, ich glaube, dafür brauchen wir ein bisschen Kapital?
Genau, wir haben uns im Prinzip dadurch einfach Zeit erkauft, weil wir sind die ganze Zeit aus eigenen Mitteln gewachsen und da wächst du dann halt quasi
langsamer,
ne? Also hast du vielleicht ein dreifaches Wachstum, vierfaches Wachstum. Wir wollen jetzt bei der Skalierungsstufe, wo wir sind, auf jeden Fall die Geschwindigkeit beibehalten, und es ist halt schon ambitionierte Ziele, die wir haben. Dadurch wurde es halt beschleunigt, weil wir einfach mehr testen können. Wir können große Budgets auf Facebook jetzt fahren und können das einfach beschleunigen. Deswegen war es mir wichtig, am Anfang das aus eigenen Mitteln zu machen.
Ja.
Und jetzt quasi ein bisschen Seed Money einzuholen, ja, um das noch mehr zu pushen.
Ja. Und dann auch neue Produktgruppen etc. erschließen. Also ich glaube, ihr habt letzte Woche, Yoni-Ex heißen sie, oder?
Genau, ja.
Habt ihr gelauncht und waren direkt ausverkauft.
Genau, das war ein kleiner, superschneller Launch, wofür mein Team mich hasst. weil ich denen gesagt habe, okay, übrigens, wir launchen nächste Woche das Yoni-Ex. Ich hatte die Idee gehabt, ich fand es relativ interessant. Yoni-Ex ist im Prinzip ein eine Art Liebeskugel, die quasi, weil wir wollen als Rosenthal nicht nur Skincare, wir wollen im Prinzip so einen holistischen Ansatz fahren, dass wir sämtliche Aspekte betrachten und haben jetzt auch gesagt, okay, wir probieren das einfach mal. Ich meine, Juni, Ei passt super zu Ostern, haben wir auch eine lustige Ad mit den Juni-Eiern in den Eierschachtel gemacht. Ja. Es kam sofort an, Tim vom Performance Marketing, der hat gesagt, mehr ordern. das heißt, am Anfang waren alle ein bisschen frustriert, weil ich so schnell diesen Launch innerhalb von einer Woche durchgebrochen habe. Jetzt waren alle froh, weil es einfach super krass läuft. Und es ist, glaube ich, für unser Brand-Image ist es relativ nice, da einen Erfolg zu haben und da dann quasi auch Ads schalten zu dürfen. Weil Toys ist halt echt eine Problematik, auf Facebook zu schalten.
Ja, total. Ich glaube, auch wenn man wenn man einen Podcast mit Lea Sophie Kramer anhört, ich glaube, das ist auch immer das, wo sie am meisten drüber spricht oder die größte Herausforderung. Die Yoni-Eggs, ich meine, die verbinden perfekt eure Marke. Ich glaube, die sind auch aus Rosenquarz, ne?
Genau, ja, habe ich ganz vergessen zu sagen.
Die sind auch aus Rosenquarz, also google die gerne mal. Ist so die perfekte Verbindung. Soll es weiter in die Richtung auch gehen? Oder war das auch jetzt, sage ich mal, erstmal so ein erster Test? Du hast gesagt, fändest du vielleicht irgendwie eine coole Erweiterung? Testen wir mal an. Und ich meine, lief jetzt gut an, ne?
Genau, wir haben jetzt so verschiedene Produkte. Wir machen auch gerade ein komplettes Brand-Refinement, um die Marke selbst noch deutlicher rauszuarbeiten, dass das komplette Team die Marke noch mehr lebt, noch mehr Bescheid weiß, wo geht die Reise hin. Da wird großer Relaunch dann nochmal im hopefully vor Q4 kommen.
Ja.
Und da gehört das zum Beispiel dazu, so ein bisschen bolder zu sein, nicht mehr dieses all pink, sondern, sag ich mal, ein bisschen mehr Kante zu zeigen. Ja. Und das war im Prinzip das erste Produkt, was wir so mal gelauncht haben, was ein bisschen experimentell war, sehr gut angenommen.
Ja.
Jetzt schauen wir, was können wir in die Richtung noch machen, was gibt es da auch alles für coole Tools noch und haben auch noch ein paar weitere Ideen, wie wir quasi die Marke noch ein bisschen ausbauen können, dass wir quasi nicht nur so dieses klassische Skincare, okay, ich mache jetzt Creme, Peeling, Glänze und so weiter, sondern dass wir halt dann mehr ein bisschen Richtung Lifestyle gehen, dass es halt eine coole Marke ist, von der man dann quasi vielleicht seine Sextoys oder Skincare kauft. Weil du brauchst für beides halt einfach deinen hohen Trust, um das Produkt zu kaufen. Deswegen, wenn du Skincare überzeugt bist, kann dann vielleicht Toys auch eine gute Idee sein.
Ja, also läuft quasi, kann man das sagen, dass quasi dann so die Vision, auch wenn du gerade von irgendwie Brand Refinement sprichst, alles so unter dem Thema Wellbeing, Feelgood läuft, weil das ist ja quasi so der große Schirm, unter den man quasi alles packen könnte, oder?
Genau so wird es laufen in die Richtung und es wird ein Ticken esoterischer werden und das ist halt genau das Ding, dass man halt esoterisch ist, aber cool.
Ja.
Und es hat noch keiner geschafft, irgendwie beides zu vereinen. Ist es jetzt gut oder schlecht, dass wir es versuchen? Kann man, sei dahingestellt. Auf jeden Fall ist es ein cooler USP und die Heilsteine laden einfach dafür ein, dass wir in die Richtung noch mehr das ausarbeiten. Ich meine, jetzt direkt über Sternzeichen und Co., das wird mir auch ein bisschen too much. Es gibt einige im Team, die da wirklich vernarrt drin sind und können da auch dir einiges drüber erzählen. Mhm. Halte ich mich dann eher ein bisschen bedeckt, kann man mal so ein paar Aktionen bringen, welcher Roller passt zu welchem Sternzeichen, weil es gibt ja verschiedene Heilsteine, die zu verschiedenen, als verschiedene Geburtssteine verwendet werden, wann jemand geboren ist. Ich glaube, Fische war jetzt Rosenquarz zum Beispiel gewesen, aber...
Was ist Wassermann?
Das ist eine sehr gute Frage, werde ich mal weitergeben.
aber wenn du meinst so, ihr braucht, nicht, dass ihr eine neue Richtung in dem Sinne braucht, aber irgendwie, dass die Marke, dass man nach ein paar Jahren, kommt, glaube ich, irgendwann der Schritt, dass man seine eigene Marke nochmal irgendwie überdenkt, holt ihr euch da irgendwie aktiv Hilfe von außen rein, dass da jemand mal diese Außen sich quasi auch einnimmt, weil auch gerade wir sind auch in so einem Prozess, wo wir gemerkt haben, dass wir nicht die klarste Vision haben, wenn wir ganz ehrlich sind. Also auch so im Team. Wir haben eine Teamumfrage gemacht und es kam einfach raus, wir haben nicht so die Vision, dass alle im Team dir jetzt 2, 3 Sätze sagen können und die sind ungefähr zumindest mal deckungsgleich oder überlappen sich, für was wir stehen, was wir sein wollen. Wie macht ihr das?
Wir haben jetzt dieselbe Agentur herangenommen, die wir auch zum ersten Brand Refinement genommen haben. Mhm. Die haben wirklich super Arbeit gemacht und haben jetzt ein neues Key Hiring mit einer Head of Brand, die ab, ich glaube, Juni oder Juli anfängt. Mhm. Passend dazu haben wir quasi erste Modelle ausgearbeitet, in welche Richtung es gehen wird. Erstmal intern und dann holen wir uns quasi nochmal einen externen Partner und dann machen wir es alles, wir erarbeiten es quasi im Team,
ja.
Wo die Reise dann wirklich hingeht, dass jeder abgeholt ist, dass jeder weiß, wo geht's hin, und da sind wir jetzt erstmal für die nächsten 2-3 Jahre, weil das, wie du recht hast, ist, nach 1-2 Jahren verwischt die Marke so ein bisschen im Team, und da muss man sich so ein bisschen selbst erfinden, und das ist extrem wichtig, dass man da nicht irgendwie betriebsblind wird und dann quasi immer nur diese eine, also meiner Meinung nach, immer nur eine Linie da fährt von Anfang bis Ende. Da muss man mal so sich neu erfinden, um dann quasi Dinge neu sehen zu können, neue Ideen zu haben, um quasi auch so ein bisschen Kreativität dann intern zu fördern.
Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde auch ein Riesenproblem an diesem E-Commerce-Performance-getriebenen Business-Modell ist, dass die eigene Vision so verwässert, dadurch, dass man immer nur darauf schaut, was performt am besten. Und dass man dann immer nur die Straße lang rennt und die hat vielleicht irgendwann gar nicht mehr so viel mit der Marke zu tun, aber man denkt, ah, okay, wenn das gut funktioniert, dann könnte das Produkt gut funktionieren. Und dann kommt man irgendwo raus und man denkt, ja, vertrete ich das noch?
Absolut, 100%. Es ist uns genauso gegangen, und deswegen haben wir halt jetzt als Gegengewicht zum Performance-Marketing, das Brand-Marketing, was wir jetzt weiter ausbauen wollen, weil wir sind an der Größe, wo wir auch jetzt langsam den Struggle haben, wollen wir jetzt nur noch Performance oder wollen wir halt auch die Brand aufbauen? Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir wollen, klar, Idealfall beides, aber zu den ausschließlich performanten Ads, dieser Performance-getriebenen, KPI-getriebenen Kultur, jetzt aber auch das nicht so messbare Brand-Marketing mit reinbringen, dass quasi dieser rote Faden überall durchzieht und nicht einfach derselbe Rabattcode quasi überall den Stempel drauf hat, sondern die Story überall stimmt.
Ja. Ist es ein Problem irgendwie für dich oder für euch als Marke, dass gerade Beauty so ein Bereich ist, gerade durch weibliche Influencerinnen, der einfach sehr Rabattcode-getrieben ist?
Da hat unser größter Konkurrent auf jeden Fall ziemlich viel kaputt gemacht. Die haben viel, viel richtig gemacht. Die haben Influencer-Marketing in Deutschland erfunden und machen das extrem gut. Klar, riesengroßes Vorbild. Aber für meinen Geschmack, es hat perfekt für die gepasst.
Du sprichst von Hello Buddy, oder?
Genau, wahrscheinlich. für die, ich glaube, vor 5, 6 Jahren haben sie angefangen. Da hat es einfach gepasst. Es war ein skalierbares Modell. Du fängst in Jahr 1 mit 30%, gehst jetzt auf 60%. Das passt. Wir sind an einem Punkt, wo du mit Storytelling, mit Education arbeiten musst. Du kannst zwar mit 10% oder 20% on top nochmal was rausholen beim Umsatz, dass du einfach dann auch schneller skalieren kannst. Aber es ist halt nicht langfristig. Und du musst halt auch immer so ein bisschen abwägen, wie viel macht die Brand kaputt. Wenn du jetzt mit 50-60% umherschmeißt, punktuell super, super fein, glaube ich, für die Kundinnen, die freuen sich mega, es gibt was um die Hälfte billiger, aber langfristig wird es quasi eine Marke schaden, und wenn wir nicht so schnell skalieren, wie das Hello Buddy geschafft hat auf die 100 Millionen, was einzigartig ist, muss man ganz ehrlich den Hut vorziehen, dann muss man sagen, nee, wir machen das ein bisschen anders. Natürlich müssen wir Rabattcodes spielen, weil komplett ohne, sage ich dir ganz im Ernst, läuft es nicht. Das weiß jeder, der in der Beauty-Branche ist. Die Leute haben sich darauf eingestellt. Die wurden seit 3 Jahren so erzogen. Es gibt halt irgendwie abends dann irgendwie Rabattcodes von den üblichen Verdächtigen. und ich glaube, bei den meisten, oder nee, also bei den Großen wie Hello Buddy, hat keiner ohne Rabattcode jemals eingekauft.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also das glaube ich auch nicht. Ich finde, das Interessante zu sehen ist, wenn man mal zum Beispiel bei Hello Buddy auf Amazon schaut, wo keine Rabattcodes meistens da sind, da geht nichts. Da geht gar nichts. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Schwierigkeit, also gerade in eurer Branche denke ich mir jedes Mal, oh Mann ey, also da wurde, glaube ich, so wie du sagst, echt jeder so ein bisschen in die Richtung erzogen, irgendwann gibt es einen Rabattcode.
Ja, genau. Und das ist halt so ein bisschen das Gefährliche gewesen, die letzten Monate, dass es immer mehr, dass Leute vielleicht sogar drauf warten, bis es wieder den nächsten Code gibt. Deswegen probieren wir da auch schon relativ viele Sachen und deswegen haben wir gerade in den letzten Monaten extrem gute Erfahrungen mit diesem Product Fit gemacht. Wir haben zum Beispiel jetzt auch, sind wir voll auf Rabatte gegangen vor Ostern, haben dann einen Sale gemacht, aber bei einem Produkt, was wir perfekt für einen Influencer ausgewählt hatten, vor 2 Monaten, hatten wir, ich glaube, 20-30% höheren ROAS und der war halt schon hoch. Mhm. Das heißt, mit Produkt landest du halt einfach bei den Kunden im Gegensatz zum Rabattcode funktioniert. Ne? Ja. Brauchen wir nicht drüber reden, aber wie lang ist halt die Frage. Ja. Und welcher Grenznutzen ist dann quasi der nächste Rabattcode? Ne? Ja. Der erste funktioniert gut, der zweite vielleicht noch. Der 5., der 100. ist dann halt wieder so, okay, was soll an Black Friday geben, wenn es heute 60% gibt?
Ja. Denkst du, Influencer-Marketing ist irgendwann mal so, wie du sagst, vor 3 Jahren hättest du niemals gedacht, dass Influencer-Marketing so weit schafft oder so ein wichtiger Channel wird? Denkst du, das besteht in 3 Jahren noch oder dass die Leute einfach gesättigt sind und denken, ich will abends keinen Rabattcode mehr und ich will keine Produktempfehlung mehr?
Schwer zu sagen, aber die meisten Content-Creators suchen sich immer ausgewählter ihre Kooperationen aus. Das war, glaube ich, vor 2 Jahren oder letztes Jahr noch so ein bisschen diese Goldgräberstimmung. Wir machen einfach alles. Sämtliche Marken und sie sehen ja, sie kriegen ja das Feedback von ihrer Community. Ne? Also es ist jetzt einfach nur Vermutung von mir, ich weiß, dass nicht zahlenbasiert. Und ich glaube, dann haben sie gemerkt, es ist besser, langfristige Kooperationen mit einzelnen Partnern einzugehen, dass die Authentizität einfach da ist. Und somit sind alle happy. Ne? Die Follower, die Content Creator und die Firmen. Ja. Und ich glaube, das ist das langfristigste Modell mit diesen langfristigen Verträgen. Und natürlich muss man halt einfach auch schauen, wo ist unser Platz? Sind wir halt jetzt Roller, Skincare, Seren und so weiter? Ja. Und wir wollen uns da halt auf 1-2 Richtungen einschießen, weil der Waschschaum von Rosenthal wird halt jetzt niemals das super Flagship-Produkt von uns werden. Da sind wir uns einig, kannst du auch einen coolen Waschschaum jetzt nicht irgendwie verkaufen, einfach so. Ne? Da musst du halt schon in Seren und Roller, Tools, musst du in was Fancyes gehen.
Denkt ihr dann auch über nicht jetzt Influencer-Kooperationen nach, sondern mit Influencern zusammen Produkte rauszubringen, wie es viele andere Marken auch machen? Also wirklich so dann der Roller von Caro Dauer.
Ja, da haben wir auf jeden Fall einiges im Feuer. Aber die Roller und die Tools ist ja relativ easy zu launchen, da mal eine Box zusammen zu machen.
Ja.
Aber wirklich in Skincare-Produkten zu launchen, da ist einfach der Produktionszeitraum enorm groß.
Ja.
Und die wenigsten, also so 1-2 unserer Konkurrenten machen das ab und zu.
Ja.
Aber es ist ein super großer Invest und das geht zum Beispiel mit Micro-Influencern überhaupt gar nicht. Du brauchst halt eine gewisse Summe, brauchst halt irgendwie einen relativ hohen Betrag, den du safe absetzen kannst,
ja.
Nur über die Community, weil es kauft ja von Persona A, wenn einfach hier zum Beispiel Caro Dauer bei uns im Shop, okay, das würde wahrscheinlich funktionieren, weil man sie kennt,
ja.
Aber was Kleineres, irgendeine Kleinere, die in ihrer Nische super gut ist, die sagt, sie heißt dann irgendwie, keine Ahnung, Sophia, irgendwas, dann würde es einfach nicht funktionieren, weil man in der Regel kennen die anderen sie nicht. Ne?
Ja, total. Ja klar, gut. Das geht tatsächlich nur echt nur mit Großen. Eine Sache, die wir noch ansprechen müssen, ist Heroin. Warum als extra Marke und warum nicht auch unter dem Thema Wellbeing? Also Heroin von euch, die Marke für Shampoo, Conditioner, aber auch Lashes, alles, was quasi mit Haaren und Härchen zu tun hat, oder?
Genau, wir haben uns dafür entschieden, eine komplett neue Marke zu machen, weil wir bolder sein wollten, wir wollten frecher sein. Es ist halt kein Lippenbekenntnis Female Empowering, sondern es ist richtig Female Empowering. Das sind zum Beispiel auf den Shampoo-Flaschen sind so feministische Sprüche drauf.
Ja.
Es ist von der Gründerin bis in die Produkte spiegelt sich das Motiv komplett wieder. Mhm. Und da haben wir gesagt, wenn wir jetzt bei Rosenthal das plötzlich reindrücken, diese Linie, ist too much. Das wird, die Leute werden verwirrt sein. Also haben wir als neue Brand im September das Ganze gegründet und ist extrem gut angelaufen. Wir haben ja zusammen den Adventskalender gemacht.
Das fand ich mega Marketing. Also so eine Marke zu launchen, einfach zu sagen, Rosenthal x Harry, ne?
Ja.
Adventskalender.
Es ist auch extrem gut angekommen, gerade weil wir uns ja perfekt ergänzen. Haare, ja. Skincare, all natural, passt perfekt zusammen. Das war im Prinzip so der erste super GAU, den wir dann zusammen geschafft haben. So hat Heroin dann auch gewisse Traction dann bekommen,
ja.
Und war direkt am Markt. Und du hast direkt dann die Wiederkäufer aus dem Adventskalender. Deswegen, das war wirklich, ja. Auch wenn ich das Wort hasse, aber Win-Win.
Ja, ja, als du dann, ich weiß, wir waren mal mit Dunja im Büro und dann meintest du, oh, ich würde dir gerne einen Adventskalender geben mit Heroin. Und ich dachte, ah krass, kenne ich nicht, aber dann müssen die groß sein. Ich glaube, den Effekt hat man dann halt. Und ich glaube, das war im Oktober. Und dann dachte ich, ah ja, krass, dann muss es irgendwie große Marke sein, muss ich mal googeln, wenn ihr das mit denen zusammen macht.
Genau, den Effekt wollten wir erzielen, dass unser Trust dann quasi auf die neue Marke übergeht. Ja. Hat super funktioniert. Vielleicht gibt es ja dieses Jahr noch einen zusammen. also wir machen auf jeden Fall einen Adventskalender. Ja. Haben auch schon noch zwei echt coole Partner gefunden,
ja.
Die dabei sein werden. Und ja, aber generell fand ich den richtigen Schritt, eine neue Marke zu machen, weil die zwar ähnlich im Konzept sind, aber dann quasi punktuell so ein bisschen anders. Und dann hätte man.
Das wäre ein Kompromiss gewesen.
Genau, ja. Und das hätte keiner gewollt. Und so ist es sauber getrennt, ist was ganz anderes. Und man hat natürlich wieder diese ähnliche Struggles wie Rosenthal am Anfang, weil es gibt in der Haircare-Industrie natürlich auch wieder große Konkurrenten wie Pomelo und Co., die da auch ein Brand-Refinement machen, aber nach wie vor 60% geben.
Ja, ja, total. Ja, super interessante Branche, auf jeden Fall. Ich bin mir sicher, ihr schafft das auf jeden Fall gut. Und vielen Dank für den Podcast. Ich glaube, es war mega interessant. Es war längst überfällig. Ich glaube, wie lange wollten wir den schon aufnehmen? 4 Monate, 5 Monate?
Ja, es hat ja vor Weihnachten nicht mehr geklappt, aber es ist halt, Q4 ist ja immer Horror.
Ja.
War jetzt auch mal froh, dabei zu sein. Hat mich echt gefreut. War ein cooler Talk mit dir.
Ja, hat mich sehr gefreut, diesmal im Café. Und ja, schaut euch Rosenthal an. Und du hast gesagt, ihr sucht im Moment noch oder du suchst Unterstützung. Falls ihr Lust habt, dann ja, meldet euch bei Alex, meldet euch bei Rosenthal. Job gibt es bestimmt auf der Seite.
Der Webseite ist rosenthal.de/shops, Jobs, glaube ich. Oder einfach unten im Footer schauen. Da findet ihr alles. Wir haben relativ viel offen aktuell. Influencer Marketing, B2B Sales, Team Assist, Performance Marketing und Co. Also ist einiges.
Okay. Alles in Mannheim oder auch remote möglich?
Wir sind ja in Mannheim und Berlin. In Berlin haben wir auch noch ein Office. Ja. Da gerne auch in Berlin oder remote, wo ihr wollt.
Meldet euch.
Meldet euch.
Also, dann danke dir, Alex.
Danke dir, Romy.
Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.